Willkommen bei Mind Meets Machine, dem KI-Podcast der EuroFH, in dem wir die großen Fragen rund um künstliche Intelligenz und Digitalisierung stellen. Mein Name ist Vera Lenz-Käsekamp, ich bin die Präsidentin der EuroFH und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem KI und Digital Innovation Hub meiner Hochschule lade ich Expertinnen und Experten aus Bildung, Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft ein. Mit ihnen sprechen wir über Potenziale, Herausforderungen und konkrete Veränderungen im digitalen Zeitalter. Ich freue mich auf spannende Perspektiven, mutige Visionen und kluge Gedanken zu einer Zukunft, in der Mensch und Maschine auf ganz neue Art zusammenarbeiten. Heute zum Auftakt habe ich meine Kollegin Julia Jochin dabei. Sie ist Teamleiterin Digital Lehre und KI. Julia, stell dich gerne doch mal kurz vor.
Ja, hallo. Ja, mit meinem Team in der digitalen Lehre war das Thema KI natürlich gleich, nachdem ChatGPT das Licht der Welt erblickt hat, ein ganz allumfassendes, und wir befassen uns ganz massiv damit, wie wirkt sich KI auf die Lehre aus, welche Veränderungen brauchen wir, wie müssen wir sowohl Studierende als auch Lehrende schulen, welche Veränderungen brauchen wir in der Lehre und den Prüfungen etc. Das sind die Schwerpunkte, mit denen ich mich befasse.
Und wir haben heute zu unserer Auftaktfolge auch einen ganz spannenden Gast eingeladen, und zwar Barbara Geier. Sie ist Professorin und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema KI in der Hochschullehre. Liebe Barbara, herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast. Stell dich doch gerne einmal vor für unsere Hörerinnen und Hörer.
Mein Name ist Barbara Geier. Ich bin Professorin an der Hochschule Burgenland und leite dort den Masterstudiengang E-Learning und Wissensmanagement und die Stabsstelle für Instructional Design. Das heißt, ich bilde da Leute aus im Bereich E-Learning und Wissensmanagement. Das sind Bereiche, die sehr stark von künstlicher Intelligenz verändert werden. Und mit diesen erwachsenen Studierenden probiere ich gemeinsam sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz aus. Da habe ich in den letzten 2 Jahren in sehr vielen Lehrveranstaltungen, nicht nur ich, sondern auch die anderen Lehrenden, viel getestet und KI eingeführt in vielen unterschiedlichen Lehrveranstaltungen und kann deswegen auch jetzt nicht nur von meiner eigenen Begeisterung erzählen und was ich ausprobiert habe, sondern was wir da gemeinsam im Studiengang umgesetzt haben und was unsere Erfahrungen sind. Und dann mache ich auch viel auf LinkedIn. Ich teile jede Woche einen LinkedIn-Beitrag. Oft fasse ich da Studien zusammen, und ich habe einen Substack-Blog, wo ich vorwiegend über meine Erfahrungen bei der Einführung von KI in Lehre und Weiterbildung im Studiengang erzähle. Und die eigentliche Frage ist, wie verändert das die Lehre?
Ein ganz großes und wichtiges Thema, das sehr viele Hochschulen umtreibt. Und man hat ja immer so, wenn man zurückdenkt, mit dem Start durch ChatGPT und Co., hat man so einen vielleicht initialen Moment, wo auch bei einem selber dieses Interesse gewachsen ist für das Thema künstliche Intelligenz im Bildungsbereich. Wie war das bei dir, Barbara? Hattest du einen solchen Punkt, oder was genau hat dein Interesse geweckt?
Also ich kann mich da noch ziemlich gut erinnern. Das war im Winter, ich glaube 22, 23. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt viele Dinge beruflich und privat gut gelöst, sagen wir es mal so. Neues Curriculum und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich mal was, was mich interessiert. Und ich habe mich immer gern mit Tools rumgespielt, und dann kam ChatGPT. Ich habe bei einigen anderen Leuten gelesen, dass sie das ausprobiert haben. Und ich bin voll hineingefallen. Also ich habe dann monatelang mich ganz viel damit gespielt, oder bis heute. Und habe dann auch angefangen, auf LinkedIn Dinge dazu zu teilen, weil ich mir gedacht habe, es interessiert sonst eh niemanden. Vielleicht finde ich da irgendwen. Und es war so spannend. Plötzlich habe ich es geschafft, Texte so zu gestalten, dass sie meinen eigenen Anforderungen entsprochen haben. Und es war wie mit einer riesigen Bibliothek zu sprechen. Und ich habe meinen Lebtag immer sehr viel gelesen. Und ja, ich bin bis heute fasziniert. Man muss halt immer nur aufpassen und die Ergebnisse überprüfen. Ich muss immer aufpassen lassen, dass ich mich von meiner eigenen Begeisterung nicht ganz so sehr mitreißen lasse.
Das kann ich gut nachvollziehen. Und wenn du das jetzt so zusammenfassen würdest, dieses Gefühl, das du beim Thema KI und Hochschulbildung hast, wie würdest du es beschreiben? Ist das eher Neugierde? Ist das Skepsis? Ist aber auch einfach diese Begeisterung, so wie du es gerade geschildert hast?
Ja, also bei mir herrscht schon relativ viel Begeisterung vor. Ich sehe, dass ich mit KI Dinge tun kann, die mir früher in der Form nur schwer möglich waren als Einzelperson. Von der Bilderstellung, von der Qualität der Texte. Also all die Dinge, die ich lehre, wie Dinge sein sollten, wie ich sie gerne hätte, wie sie meinem eigenen Anspruch genügen. Ich komme mit KI einfach sehr viel näher dran. Am Ende spare ich mir leider keine Zeit, weil die Anforderungen steigen. Aber ich kann in derselben Zeit viel hochqualitativere Ergebnisse produzieren. Und ich kann selber was dabei lernen.
Ja, und das ist ja jetzt einmal das, wie es sich auf deine eigene Lehre, auf deine eigene Arbeit auswirkt. Aber wenn du jetzt so den Blick ein bisschen weitest, wo siehst du denn aktuell die größten Potenziale von KI für die Veränderungen in den Hochschulen selber? Also organisatorisch, didaktisch, strategisch, wo sind da für dich die größten Chancen und Möglichkeiten?
Da gibt's ganz, ganz viel. Also ich habe da einen Artikel verfasst, der erst erscheinen wird, wo ich mir die verschiedenen Ebenen an der Hochschule angeschaut habe. Künstliche Intelligenz kann überall dort die Arbeitsabläufe verändern, wo wir mit Inhalten arbeiten, Text, Audio, Video. Und das haben wir im Hochschulalltag in fast allen Bereichen. Also wir haben natürlich Beschränkungen, datenschutzrechtlich, geeignet und all diese Dinge, das ist wichtig, das zu beachten, aber potenziell können wir in sehr, sehr vielen Abläufen und Prozessen die Dinge beschleunigen, wahrscheinlich nicht nur beschleunigen, sondern auch anders machen. Und das betrifft jetzt nicht nur die Lehre, da ist es offensichtlich, zumindest für mich, sondern auch viele begleitende Prozesse. Und damit haben wir, wie in vielen anderen Branchen auch, dass künstliche Intelligenz viel verändert, weil es quasi die Technologie verändert, mit der wir arbeiten. Und wenn es die Technologie verändert, mit der wir arbeiten, dann hat das auch sehr starke Auswirkungen auf die Prozesse. Also vom Marketing, von der, ich habe gerade ein Studierendenprojekt, die machen für das Marketing einen Chatbot für die Studierendenberatung. Für die Webseite und solche Dinge. Ja. Also das sind viele Dinge, wo man auf viele verschiedenen Ebenen sozusagen, die sich die Prozesse verändern werden. Das heißt nicht, dass man nicht weiterhin Menschen braucht, aber es sind andere Abläufe.
Mhm. Aber das würde ja eigentlich wahrscheinlich auch bedeuten, dass KI uns auch helfen kann, bestimmte strukturelle Probleme im Hochschulsystem zu lösen. Also dass wir auf diese Art Studierende ganz anders unterstützen können, ob es jetzt um die Betreuung geht oder um die Individualisierung der Lehre oder auch um das Thema, wie fange ich Studierende auf, die abbruchsgefährdet sind und dergleichen. Da schlummern ja dann wirklich massive Potenziale, würde ich sagen, oder?
Du sagst es. Also ich kann dir da noch voll und ganz zustimmen. Die Potenziale sind sehr hoch. Nur wissen wir, dass wir in Organisationen, die groß sind, die öffentlich oder öffentlichkeitsnahe sind, auch oft hierarchisch und so weiter, dass wir da oft starke Bewahrungskräfte haben. Und in der Vergangenheit wurden auch schon viele Potenziale von Technologie, von Digitalisierung nicht ausgeschöpft. Das heißt, die Frage ist, ob das diesmal ausgeschöpft wird. Wenn wir jetzt im Weiterbildungssektor sind, im Erwachsenen-Weiterbildungssektor, dann kann ich annehmen, dass es einzelne Player gibt, die das ausnützen werden und die Vorteile gegenüber anderen haben, die das nicht tun. Wie sich das entwickelt, werden wir sehen. Also die Basis ist letztlich trotz allem noch die Digitalisierung. Sowohl auf Seiten der Nutzer als auch der Organisation. Weil wenn ich jetzt als Lehrende zum Beispiel künstliche Intelligenz nutzen will und ich kann aber ein einfaches Beispiel, ein Dokument in ein PDF umwandeln, damit ich das gut hochladen kann und schon daran scheitere, dann habe ich da sozusagen ein Problem, souverän mit der künstlichen Intelligenz zu arbeiten, weil mir digitale Basiskompetenzen fehlen. Und auf Seiten der Organisation können wir bei vielen Dingen auch nur gut reingreifen, wenn es eigentlich schon digitalisiert ist.
Also das heißt, das Problem ist eigentlich, wir müssen die ganze Organisation, Hochschule, das ganze Konstrukt Hochschule im Grunde AI-ready machen, wie es heutzutage so schön heißt. Wir müssen erstmal schauen, dass die Organisation als solche und auch alle Menschen, die darin arbeiten, überhaupt erstmal in der Lage sind, mit dieser Technologie umzugehen, mit allem, was sie so mit sich bringt. Da ist dann im Grunde die Herausforderung.
Genauso wie du es sagst. Also was wir auch erleben in Betrieben, also ich habe ja einige Studierende, die sind dann auch AI-Beauftragte in Betrieben oder Bekammern und sonstigen Dingen. Und es ist immer das schöne Beispiel, wenn man in einer Organisation plötzlich allen ChatGPT zur Verfügung stellt oder Copilot von Microsoft, verwenden sie ja nicht alle. Das ist ja nicht, nur weil ich das denen jetzt hingestellt habe, heißt das ja noch lange nicht, dass die das verwenden. Wir machen das, wir haben das offensichtlich alle selber ausprobiert und sehen die Möglichkeiten für uns. Aber wir haben die gleichen Probleme wie bei allen anderen neuen Technologien und dieselben Hürden. Und in der Vergangenheit hat es auch nicht funktioniert, einfach nur den Leuten eine neue Technologie hinzustellen und die haben es verwendet. Ja, also nur weil ich jemanden eine Schreibmaschine hinstelle oder einen Laptop oder was auch immer. Manche werden das nutzen, aber viele werden das nicht nutzen. Das heißt, das ist kein Selbstläufer, weil welche neue Technologie ist ein Selbstläufer?
Ja, es ist ja teilweise auch ein ganz neues Rollenverständnis und das ist, was dich ja auch ganz stark beschäftigt, dieses ganze Thema, wie definieren wir unsere Rolle in jeder für sich in der Hochschule, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir reden da jetzt schon seit Jahrzehnten im Didaktikbereich, dass sich die Rolle des Lehrenden wandelt und man mehr begleitet und nicht nur Vortragender ist. Das wäre meine Vision, dass es in diese Richtung geht. Aber dass man sozusagen keine Vorlesenden mehr braucht, das haben wir ja schon seit langem. Man kann sich die meisten Inhalte, die in Vorlesungen vorgelesen werden, im eigentlichen Sinne auf YouTube anschauen. Und oft sind die YouTube-Videos besser als ein durchschnittlicher Vortragender. Also wenn das Einzige ist, was wir in einer Lehrveranstaltung bieten, dann kriegen wir auf Dauer sowieso ein Problem. Und mit KI werden ganz viele dieser Dinge, die eigentlich schon lange da liegen, plötzlich viel dringlicher, bekommen mehr Mächtigkeit. Auch diese Dinge zum Beispiel, dass die Studierenden KI verwenden, um ihre Seminararbeiten zu schreiben und all diese Dinge. Ich meine, sie haben vorher auch Google verwendet. Das heißt, jetzt wird es halt viel schneller, viel dringlicher.
Genau. Also wir sprechen ja auch von einer Disruption. Wir werden von der KI und der Technologie, die dahinter steckt und den ganzen Implikationen natürlich auch so weit beeinflusst, dass unsere Rolle als Lehrende auch gar nicht mehr dem entspricht, wie du es auch gerade gesagt hast, indem wir Inhalte vorlesen, den Content sozusagen so zur Verfügung stellen, dass er vorgetragen werden kann. Und wenn wir uns jetzt mal vielleicht ein bisschen in die Zukunft wagen und so einen Blick auch versuchen, wie könnte sich denn die Rolle auch verändern oder wie sollte sie sich vielleicht auch verändern? Wie siehst du denn die Rolle der Lehrenden in Zukunft?
Ich glaube, dass die Rolle der Lehrenden auch in Zukunft wichtig sein wird. Das ist ein Thema, das ich immer wieder mit unterschiedlichen Leuten diskutiert habe. Ich denke, dass die meisten Personen, auch wenn man ihnen das ideale digitale Umfeld zur Verfügung stellt, nicht von selbst lernen. Das sehen wir dann zum Beispiel auch an gut gemachten MOOCs, auch Massive Open Online Courses. Umso jünger die Teilnehmer sind, umso stärker ist das, aber wir haben das auch bei Erwachsenen. Das heißt, nur weil wir jetzt die optimale digitale Umgebung haben, die Leute lernen nicht ausschließlich von YouTube-Videos. Doch auch oder auch von gut gemachten Online-Kursen. Aber als Lehrende ist es unsere Aufgabe und wird es das noch viel mehr, quasi dieses das Lernen zu nicht ein Lernbegleiter oder eine Begleiterin zu sein, sondern auch im Sinne, dass man auswählt, was gelernt wird, dass man eine die eine didaktische Reduktion vornimmt, dass man das Lernerlebnis im Sinne, dass man kuratiert für die Lernenden, dass man das anpasst, dass man aber auch ein soziales Erlebnis sozusagen schafft. Und ich denke, dass die Anforderungen an die Ausbildung höher werden durch künstliche Intelligenz. Deutlich höher, weil die Arbeitsplätze, die dann sozusagen überbleiben, sind Arbeitsplätze, in denen man die Ergebnisse der KI beurteilen können muss, wo man verschiedene KI kuratiert, damit zusammenarbeitet. Und wenn man nicht nur der Beifahrer der KI sein möchte, sondern das quasi selbst steuern und lenken, dann braucht man nicht nur viel Wissen, um mit der KI umzugehen, sondern auch sehr viel Fachwissen. Und das muss einem jemand vorher vermittelt haben. Das heißt, ich denke, die Anforderungen an die Ausbildung wird massiv steigen und gleichzeitig haben wir aber auch eine Veränderung der Rolle.
Genau, also man sieht ja auch, dass diese Souveränität oder diese Anforderung an eine Souveränität seitens der Lehrenden, aber auch auf Seiten der Studierenden ansteigt. Und wenn wir das Ganze auch einmal so betrachten, dass wir sagen, okay, es gibt eine zentrale Möglichkeit, diese Souveränität herzustellen, wie würdest du das verorten, jetzt vor allen Dingen auch auf Seiten der Studierenden?
Was meinst du genau mit Souveränität? Souveränität der Lehrenden gegenüber der Studierenden oder?
In einer Souveränität in diesem KI-Zeitalter. Also wie wir uns als Studierende oder wie Studierende sich als solches in diesem KI-Zeitalter bewegen sollten, beziehungsweise was sie sich auch vielleicht in ihrem Studium aneignen sollten, um sich gut und souverän bewegen zu können in der Zukunft.
Ja, das sind verschiedene Ebenen, die man braucht. Ich glaube, dass ein solides Fachwissen weiterhin sehr, sehr wichtig bleibt in dem jeweiligen Fachgebiet. Also das ist sozusagen die Basis, um das, was von der KI kommt, beurteilen zu können. Wir sprechen immer wieder von kritischem Denken als Kernkompetenz im Bereich KI. Aber kritisches Denken kann nie quasi im leeren Raum sein, sondern ich kann nur etwas kritisch beurteilen in einem Fachbereich, in dem ich mich auskenne. Ich kann eine kritische Beurteilung einer Lehrveranstaltungsplanung durchführen, aber ich kann keine kritische Beurteilung eines chemischen Versuchssettings durchführen, weil dafür fehlen mir die Fachkompetenzen. Und dann ist es wichtig, halt auch mit der KI umzugehen und Dinge auszuprobieren. Und da sind wir jetzt in einer Ebene, die Lehrende und Studierende im selben Maße betrifft, einfach Dinge selbst auszuprobieren, selbst in den eigenen Arbeitsalltag zu integrieren. Also wenn ich einmal eine KI-Schulung teilgenommen habe vor 2 Jahren und das, was jetzt möglich ist, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und daher ist dieses Ausprobieren und Testen bis zu einem gewissen Grad auch ein spielerischer Ansatz, denke ich, etwas sehr Wichtiges.
Ja, jetzt sind wir alle drei hier ja ziemliche KI-Fans in Anführungsstrichen. Das heißt, wir haben uns alle schon ziemlich tief mit dieser Technologie befasst. Aber bei aller Begeisterung für KI ist ja jetzt auch die Frage, es ist ja nicht alles positiv. Es gibt ja auch Risiken, es gibt Probleme mit der KI. Und da ist die Frage, welche Risiken siehst du oder auch blinde Flecken im aktuellen KI-Diskurs im Bildungsbereich? Wo sind Punkte, wo wir wirklich ganz genau hinschauen müssen?
Also ich glaube, da gibt es leider einen Haufen Risiken. Es gibt einige, die offensichtlich sind, die auch viel diskutiert werden. Wir haben da oft zum Beispiel, dass KI viel Energie verbraucht, dass das stark von den USA oder von China getrieben ist, dass wir da biased Informationen haben, also dass die Informationen sozusagen ideologisch auch geprägt sind. Und all diese Dinge, das und vieles mehr, das ist alles wichtig. Was mich aber besonders beschäftigt, ist in dem Kontext noch viel mehr der Digital Divide. Also anschließend an das, was ich vorher, glaube ich, auch schon gesagt habe, wenn jemand, das Beispiel von vorher, ein Problem hat, ein Dokument in ein PDF umzuwandeln, dann wird diese Person schon Schwierigkeiten haben, die KI souverän zu verwenden. Das heißt, wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir mit der KI den Matthäus-Effekt haben, also die, die schon gut digital unterwegs sind, die, die in ausgewählten Fachbereichen tief drinnen sind, die können KI nutzen, um zu glänzen, um da noch tiefer hineinzugehen, noch bessere Publikationen zu machen, Prozesse zu optimieren und so weiter und so fort. Und die, die aber digital jetzt schon weiter hinten sind, die kommen dann überhaupt nicht mehr mit. Also das ist jetzt sozusagen eine Sorge, die ich von den Risiken habe, dass wir da, da geht es weniger auch um KI-Kompetenz, die ist auch unterschiedlich, aber es fällt einem einfach schwer, KI-Kompetenz aufzubauen, wenn man keine oder sehr wenig digitale Kompetenz hat.
Also die Gefahr, dass wir Menschen wirklich abhängen, also sowohl bei den Lehrenden als auch bei den Studierenden besteht ja diese Gefahr, dass einfach wir Menschen zurücklassen, die diesen Zugang einfach nicht so haben in dem Sinne, ne?
Genau, und ich sehe das, also ich bin ja auch stark in der Lehrendenweiterbildung bei uns bei unserer Hochschule, wir haben da ein KI-Zertifizierungsprogramm. Wir haben bei den Weiterbildungen das Problem, KI-Weiterbildung das Problem, wie bei allen freiwilligen Weiterbildungen, die wir da haben, es melden sich die, die eigentlich interessiert sind, und um es auf die Spitze zu treiben, die das am wenigsten brauchen, machen die meisten Schulungen, wäre noch besser.
Ja, das Phänomen kennen wir, glaube ich, auch. Und dann gibt es ja auch noch ein Phänomen, du hast ja vorhin schon erwähnt, es reicht ja nicht, eine Technologie zur Verfügung zu stellen. Also es hat zum Beispiel ja auch im Rahmen der Digitalisierung der Schulen in Deutschland das Phänomen gegeben, dass für sehr viel Geld teure Hardware angeschafft worden ist, die dann mehr oder minder ungenutzt rumliegt, weil eben das pädagogisch-didaktische nicht mitgedacht worden ist und die Menschen da nicht mitgenommen werden. Siehst du diese Gefahr auch bei den Hochschulen, dass man jetzt sagt, ja, wir schaffen die Technologie an, aber dass eben die Pädagogik quasi mit dieser Entwicklung nicht mitkommt und dann die Technologie gar nicht oder vielleicht auch auf die falsche Weise genutzt wird?
Ganz klar. Also das ist ein super Beispiel, das haben wir in Österreich auch. Es gibt einige, um bei dem Beispiel zu bleiben, einige Lehrerinnen und Lehrer, die das souverän nutzen, die engagiert sind, die tolle Beispiele da bringen. Aber der größte Teil der Lehrenden ist sozusagen mit dieser Technologie nicht vertraut. Und wie bei KI auch, wenn man das selber nicht nutzt, wie will man es jemandem anderen vermitteln? Und da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz. Also natürlich sollte man diese Technologien zur Verfügung stellen. Aber wenn man sie allen zur Verfügung stellt, wo es drei Viertel nicht nutzt, ist das aus ressourcentechnischer Sicht jetzt auch nicht das Optimum. Also das ist schwierig. Andererseits muss man sagen, es gibt auch Technologien, die haben sich relativ weit durchgesetzt oder Anwendungen. Wenn ich mir anschaue, wie die Verbreitung von WhatsApp ist, dann haben das oft auch Verwandte im älteren Bekanntenkreis, die das nutzen, damit sie noch die Fotos von den Enkelkindern bekommen. Also es kann manchmal auch schon einen Druck in der Verbreitung geben, der sehr hoch ist. Aber das sehe ich für die Hochschulen noch nicht. Also ich sehe schon auch viele Leute, die der Meinung sind, dass im Weiterbildungsbereich, im gesamten Weiterbildungsbereich, dass sie das aussitzen werden. Ich glaube zwar nicht, aber das sind doch die Dinge, mit denen wir in der Praxis zu tun haben.
Ja, also im Grunde, wir brauchen ja eigentlich eine sehr umfassende KI-Kompetenz oder AI-Literacy, wie es ja jetzt immer heißt. Also aber ja auch nicht nur technisch, sondern die muss ja eigentlich auch ethisch und gesellschaftliche Themen beinhalten. Weil nur damit den Leuten die Technologie nahezubringen, ist es ja auch nicht getan letzten Endes, ne?
Ja. Also nur die Technologie zu vermitteln, wird jetzt wenig bringen, wobei AI-Literacy ist ein großes Wort. Ich frage mich manchmal, ob das so unterschiedlich ist zu digitalen Kompetenzen sozusagen oder ob das nicht ganz stark miteinander verbunden ist. Und der Schlüssel dazu ist, also zumindest was ich gesehen habe in den Weiterbildungen, die ich gehalten habe, auch mit Leuten, die da etwas reservierter waren, ist, wenn man den Menschen zeigt, wie sie das für sich persönlich nutzen können. Also Bei den Weiterbildungen für Lehrende habe ich den meisten Zuspruch nicht bekommen für die Dinge, wo ich gezeigt habe, wie man KI nutzen kann, um das für die eigene Lehre zu nutzen, sondern wie man KI nutzen kann, um die eigenen Kinder bei der Nachhilfe und beim Lernen zu unterstützen. Weil das haben sie dann am Abend nach der Schulung gleich umgesetzt. Also dieses, wo sind die kurzfristigen, der kurzfristige Nutzen für die einzelne Person? Ich glaube, da kann man die Leute besser abholen.
Genau, sozusagen diese Einstiegshürde auch ja gering zu halten, um einfach auch zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Auf der anderen Seite dann natürlich auch unterschiedlichen Erfahrungsschatz damit auch ausgleichen zu können. Also das Thema sehen wir ja auch immer wieder, dass wir zwar auch viele Schulungen anbieten, aber dass wir doch auch so in die Tiefe gehen müssen, dass wir die verschiedenen Erfahrungsniveaus auch abdecken können. Und wenn wir jetzt wieder so ein bisschen das Thema auf die Metaebene setzen und sagen, wie kann uns eine wirkliche Transformation gelingen? Also, dass wir nicht nur KI punktuell einsetzen als Hochschulen in unseren Strukturen, sondern wie geschieht tatsächliche Transformation in diesem Bereich? Was meinst du?
Ja, ich denke, das sind mehrere Schritte, die letztlich notwendig sind, dass man sich selbst mit künstliche Intelligenz beschäftigt, dass man die Studierenden, dass man die Lehrenden in dem Bereich schult, aber dann auch sozusagen die große Frage stellt in jedem einzelnen Fachbereich, welche Kernkompetenzen muss man auch noch ohne künstliche Intelligenz können, analog zum Beispiel des Taschenrechners. Wie viel müssen die Kinder können ohne Taschenrechner und wann geht es mit Taschenrechner mit? Also diese Frage, welche Kernkompetenzen in welchem Fachbereich bleiben auch ohne KI, und die anderen Kompetenzen, die man mit KI machen können soll, gerade auch wenn es berufspraktischere Ausbildungen sind, die sollte man dann auch mit KI üben. Und wenn man das tut, dann wird es am Ende dazu führen, dass das Leistungsniveau sich steigert. Und das sind diese 5 Schritte, die ich da sehe.
Genau, und da spielt ja auch dann Führung und das strategische Management eine Rolle, auch in allen Hochschulen. Wie können denn Hochschulleitungen aktiv diesen Wandel gestalten?
Also ich denke, da gibt es einzelne Schritte, wo viel schon an unterschiedlichen Hochschulen schon gemacht wird. Also ihr habt auch schon erzählt, ihr habt ein Weiterbildungsprogramm für Lehrende. Und das machen wir auch, dass man eben auch die Studierenden entsprechend schult. Und sich danach in den einzelnen Fachbereichen auch zusammensetzt und schaut, was sind jetzt die Kernkompetenzen, die bleiben, auch ohne KI-Nutzung. Was wird man mit KI-Nutzung machen? Wie kann man das direkt gemeinsam in Aufgabenstellungen für die Studierenden umlegen? Wie erhöht das sozusagen das Leistungsniveau, das Leistungsniveau zum Beispiel bei Abschlussarbeiten, wenn man dafür KI nutzt, weil verbieten kann man es nicht, man kann sie nicht nachweisen. Und das ist sozusagen die Ebene auf den Fachgebieten, den Departments oder wie das auch immer einzeln genannt wird oder Studiengängen. Und dann gibt es natürlich auch die Ebene in der Organisation selbst, in den Dienstleistungsabteilungen, wo man auch in den unterschiedlichen Abteilungen unterschiedlich KI nutzen kann. Das wird beim Marketing anders ausschauen als im Studierendensupport.
Und wenn du jetzt 5 Jahre in die Zukunft schaust, wie könnte dann eine Hochschule aussehen, die KI wirklich sinnvoll und menschlich integriert hat? Wie würde sowas aussehen?
Puh, das ist eine gute Frage. Wie stelle ich mir meinen Studiengang in 5 Jahren vor? Wie hätte ich es gern? Schauen wir mal, wie weit die kommen. Das spannend. Die eigentliche Frage ist sozusagen, wie verwandeln sich die Jobs, auf die wir ausbilden? Also wir sind eine Hochschule, die sehr, oder das ist das mein Bezug, die Hochschule, die relativ berufsbezogen ist. Und dann haben wir quasi viele Jobs, zumindest im E-Learning, im Business Management, die durchdrungen sind von der Nutzung von KI. Das ist einfach das, die Technologie, die verwendet wird. Und dafür müssen wir halt die ganze Lehre sozusagen so umstellen, dass die Studierenden das am Ende sinnvoll nutzen können, dass sie aber auch so viele Fachkompetenzen haben, dass sie das kuratieren können, dass sie das orchestrieren können. Das heißt, und da wird sozusagen auch das Leistungsniveau steigern. Also viel von dem, was ich vorher gesagt habe, nochmal in der Praxis in allen Semestern umgesetzt. Was ich vorwegschicken muss, das ist was ich in meinem eigenen Studiengang gesehen habe, wenn man das wirklich anfängt, wenn man vom ersten Semester an die Studierenden mit KI schult, die Lehrenden da auch viel machen, auch viel in den Lehrveranstaltungen machen. Ich habe 2 Jahre jetzt fast gebraucht, aber jetzt haben wir den ganzen Durchlauf für die 4 Semester, dann hat das Effekte, die man ich hatte Effekte, die ich am Anfang nicht bedacht hatte und das hat sich insbesondere auf die Abschlussarbeiten ausgewirkt und alle schriftlichen Arbeiten, die abgegeben werden. Also da muss man so sehr die Anforderungen ändern und anpassen. Ich glaube aber trotzdem, dass das Wichtigste das Zwischenmenschliche bleibt. Weil wenn ich mir das jetzt aus Sicht der Studiengangsleitung anschaue, wann wird eine Lehrveranstaltung gut evaluiert, wann sprechen die Absolventinnen und Absolventen sehr positiv über einzelne Ereignisse, Lehrveranstaltungen und Sonstiges, was merken sie sich? Es ist das Soziale, das Menschliche, aber auch, wie sie es praktisch anwenden können. Das heißt, wir sollten nicht vergessen, dass KI nur eine Technologie ist und dass wir einen sozialen Lernraum gestalten. Und ich glaube, das wird noch viel wichtiger werden, weil die reine Informationsvermittlung kann uns die KI zum Teil abnehmen. Und deswegen wird die Gestaltung des sozialen Lernraums, ob das jetzt face-to-face oder online ist, für die Qualität der Lehre eine größere Rolle spielen.
Das finde ich sehr schön gesagt von dir. Also ich schließe mich da absolut an. Ich glaube, dass das immer zusammengehen muss. Wir auf der einen Seite haben wir die Technologie, die enabled, die bestimmte Dinge ermöglicht. Auf der anderen Seite haben wir auch immer noch die Lehre und die Lehrenden dazu. Und all das zusammen wird einfach auch ja die Hochschulbildung der Zukunft ausmachen. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du für dich persönlich jetzt mal den Blick in die Zukunft wirfst, was wäre denn für dich ein persönlicher Wunsch für die Hochschulbildung der Zukunft?
Für die Hochschulbildung der Zukunft? Ich weiß nicht, ob das so viel Unterschied ist zu der Vergangenheit, was ich mir gewünscht habe. Dass wir mehr, also wobei das natürlich persönliche Sichtweise, ich bin ein Fan davon, quasi auch die Rollen etwas zu wechseln und von diesem allwissenden Vortragenden wegzugehen und in ein gemeinsames Lernen zu kommen. Das ist etwas, das ich sehr schätze und das ich mir wünsche. Mir ist klar, dass das mit der Zielgruppe, mit der ich arbeite, also hauptsächlich Erwachsene, Leute, die sich selbst für diese Weiterbildungen angemeldet haben, natürlich leichter geht, als wenn ich jetzt einen Haufen 13-Jährige habe. Aber das ist etwas, wo ich denke, dass dieses, gerade künstliche Intelligenz zeigt uns, wie wichtig quasi die kontinuierliche Weiterbildung ist. Und um da Leute abzuholen, muss es auch ein Miteinander und voneinander lernen. Und bei künstlicher Intelligenz haben wir immer wieder auch Teilnehmende, die mehr wissen als wir, die wir einbinden können. Und ja, das ist ein Ansatz, den ich persönlich sehr stark bevorzuge. Und ich glaube, dass auch andere davon profitieren würden, wenn sie davon mehr machen würden. Aber ich habe in den Jahrzehnten, wo ich jetzt lehre, auch gelernt, dass die beste Lehre die ist, die zu dem jeweiligen Lehrenden passt. Und ich kann mit Begeisterung von KI sprechen und mit den anderen rumexperimentieren, also mit den Studierenden, weil ich das selber auch tue. Aber da muss letztlich jeder Lehrende einen Zugang finden, der zur eigenen Persönlichkeit passt. Das sind dann letztlich oft die besten Lehrveranstaltungen.
Genau, für sich selber auch diese Herausforderung annehmen und damit weiterarbeiten. Das ist sehr schön. Vielen Dank für diese Schlussworte. Vielen Dank, liebe Barbara, dass wir hier gemeinsam mit dir ins Gespräch kommen konnten. In unserer Auftaktfolge auch das ganze Thema Hochschulbildung der Zukunft, Hochschulbildung in Zeiten von KI besprechen konnten. Vielen Dank für deine Zeit und herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast Mind Meets Machine der EuroFH. Wir freuen uns auf die nächste Folge und wünschen bis dahin alles Gute.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Rezension, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Und schaltet wieder ein. Wir freuen uns.